Okay, Jesaja 9 sind wir jetzt. Tschüss. Okay, wir fangen mal zum Fenster der Gnade an. Und dann kommt das Gericht. Ja, so ist das. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, das hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes, der Totenschatten, ist ein Licht aufgeleuchtet. So. Und der Verweis oder die Erfüllung von der Prophezeiung ist in Matthäus 4. Geht ganz klar um Jesus, unser Licht. Und zwar um den Beginn, wo Jesus anfängt zu predigen zum Volk. Und er fängt nicht bei den Juden an, wie ich immer dachte, sondern er fängt bei den Heiden an. So. Und Matthäus 4, Vers 12. Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, da zog er weg nach Galiläa. Also Jesus wurde gerade getauft mit dem Heiligen Geist, kommt gerade nach der 40-tägigen Reise aus der Wüste wieder, wo der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, so wo er versucht wurde von Satan und den Satan widerstand. Und jetzt geht's weiter. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land des Totenschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. So. Also wir haben ja die ganze Zeit Gericht gesehen, weil nicht weil Gott gemein ist oder böse, sondern weil sein Volk ihn nicht mehr gesucht hat, nicht mehr nach ihm gefragt hat, die Welt für wichtiger hielt, selbst entschieden hat, sich andere Götzen mit ins Haus geholt hat und sogar im Tempel, so, weil Gott nicht mehr ihre Zuversicht war und ihre Hoffnung, sondern die Dinge außerhalb von ihnen, die Dinge der Gottlosen, so, fanden sie mächtiger und schöner und sicherer. Keiner hat mehr nach Gott gefragt. Keiner ist mehr in den Tempel gegangen, um mit ihm persönlich zu sein. Sondern jeder hat nur sein religiöses Gewand angehabt, aber innerlich war da keine Liebe zu Gott, kein Herz, keine Gemeinschaft. Und deswegen hat Gott gesagt: Dann bringe ich das, worauf ihr euer Vertrauen, euer Herz setzt, auf euch. Und ihr werdet gefangen geführt. Aber mittendrin, immer in diesen Gerichten, kommt halt Gottes Gnade und seine Liebe. Der Vater, der weiß, dass sein Kind nicht anders kann. So, und der Vater, der sein Kind beobachtet und zuspricht und lehrt und auf den richtigen Weg immer lenken möchte und trotzdem immer beschützt und segnet, auch wenn der Feind kommt, so, ne, aber der einfach sieht und weiß: Es wird sich nie was ändern. Es wird nur noch schlimmer. Auch wenn ich sie bestrafe, hören sie nicht. Auch wenn ich ihnen zeige, indem ich sie segne, wie schön es ist mit mir und wie sicher und wie gut, auch da hören sie nicht. Und sie werden weiter und weiter von mir abfallen, bis sie gar nicht mehr, kein einziger Überrest mehr da ist. Und deswegen dieses Fenster, das ist so krass einfach zu sehen, dass Gott, obwohl seine Kinder, sein Volk so hartherzig ist, ihnen immer wieder zuspricht und sagt: Aber ich werde das tun. Ich werde euch retten. Ich werde jemanden schicken. Ich werde kommen. Werden wir heute sehen. So, wo er sagt: Weil ich kann's. Und ich werde ein für alle Mal alles verändern. Das, was euch unmöglich ist. Diesen neuen Bund, den wir durch Jesus haben. Ja, und da ist er, Jesus. Ja. Und ich finde es so schön, bei Jesus, mit Juden haben die Heiden gehasst und gesagt, ja, das Volk ist verflucht. Mit denen esst man nicht, mit denen trinkt man nicht, auf denen wollen wir nicht mehr auf der gleichen Straßenseite laufen. Die sind unrein, das sind Schweine, die kriegen nicht Gottes Wort. Ich werfe doch keine Perlen vor die Säue. Und da ist Jesus und er beginnt anzufangen von diesem neuen Bund, von diesem Herz Gottes, das sagt, Mensch, ich möchte mit dir zusammen sein, ich werde bezahlen. Und Jesus fängt sein Werk an bei den Heiden. Und ich fand es einfach so schön zu sehen, wie groß Gottes Gnade doch ist, dass wir, obwohl wir vielleicht eine Sau sind, trotzdem sind wir wertvoll genug, so damit auch wir eine Perle kriegen, damit auch wir Reichtum kriegen, damit auch wir gerettet werden. Und Jesus geht am See lang und er fängt an, dort zu reden. Und das, was er dort predigt, ist, tut Buße. Was bedeutet, dreh um. Ab jetzt geh mit dem Schöpfer. Ab jetzt vertraue ihm. Ab jetzt lass dein Altes weg und lebe das Neue aus. In vollen Zügen. Gott möchte dich heilen und Gott möchte dich retten und Gott möchte dir ein Zuhause geben. Weil es ist bald soweit. Das Reich der Himmel ist nahe. Und Gott möchte dich mit an Bord haben. Ne? In unserer Ewigkeit. Persönlich. Vor seinem Thron. Das ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das wir schon oft drüber nachgedacht haben, wo ich schon oft drüber geredet habe. Ne? Und trotzdem ist was, was ich mir nicht nehmen lassen will, mich daran zu freuen und mich daran zu begeistern, im Evangelium, an diesen einen Sache, die alles entscheidet, die so wunderbar ist, die wichtige ist für mich als Heiligung und als irgendwas geheilt zu werden oder stark zu sein oder verändert zu werden zum Guten, oder benutzt zu sein und viele zu erreichen, große Dinge zu tun, Namen zu haben und Ehre und tolle Gaben und so weiter. So, das, worum es wirklich geht, ist einfach nur, dass Gott, der Schöpfer, seine Schöpfung bei sich haben möchte. Und zwar freiwillig. Weil er auch freiwillig bei uns ist. Das ist alles. Und es ist so schön, dass er hier in diesem Gericht, das kommen wird, aber trotzdem sagt, aber selbst wenn ich euch züchtige, tue ich das nicht, weil ich euch verwerfe. Sondern um euch zu halten, so damit ihr nicht ganz fallt. Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht, und sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihnen lastete, und den Staub auf seinen Schultern und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft, ja, die ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Also Gott, Jesus sein Thron und über sein Königreich. Dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Ich liebe so diesen Eifer, den Jesus hat um uns. Und ich finde, hier der Vers, ne, der ist mächtig. Aber ich meine, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, wow, ne, das sind sein Name, wenn man den liest, ne, dann, es haut einen einfach um. Und hier geht es um Jesus Christus, ne, unseren Jesus, den wir so lieb haben, der uns geliebter ist und Freund und Bruder, der uns aber auch König und Herr ist, ne? Und er ist wunderbar, der Wunderbare. Alles, was er tut, ist einfach herrlich und gut und rein, und zu loben und zu preisen würdig, Er ist der Ratgeber. Und er sagt ja, ich komme in gleicher Form wieder zu euch. Ich lasse euch hier nicht verwaist zurück, als er entrückt wurde in den Himmel. Ich schicke meinen Geist. Und er wird euch in alle Dingen lernen und in alles weisen und leiten. Und er wird euch auch trösten. Also all eure physischen und seelischen und psychischen Dinge, er wird alles in seiner Hand haben. Und es ist so schön zu sehen, dass es ein absoluter Segen ist, wenn Gott der Ratgeber ist. Wenn Gott derjenige ist, zu dem ein Kind Gottes kommt und sagt, ich suche Rat, ich brauche Weisung, ich brauche Trost, ich brauche Stärke. Ich verstehe Dinge nicht. Ich weiß nicht, warum ich gerade hier bin, wie ich bin, lehr mich. Ich weiß nicht, wie ich mit der Situation oder mit den Menschen umgehen soll. Lehr du mich. Ich weiß nicht, wie ich dankbar sein soll oder lobpreisen kann, wenn ich mich so und so fühle. Aber lehr du mich. Zu dir komme ich, weil ich weiß, dass du der beste Ratgeber bist. Gut, das Volk hier hat Gott nicht mehr gesucht, um Rat zu suchen, sondern hat den Rat in der Welt gesucht. Auch das christliche Volk, nach Jesus, zu dem wir auch mitgehören, da sind viele, die ich kennengelernt habe, die nicht Rat bei Gott suchen, ne? Sondern in der Psychologie oder Philosophie dieser Welt. Ne? Oder im Fabelland mit irgendwelchen mystischen, keine Ahnung, frag mich nicht. Ne? Aber die Kinder Gottes, die ich kennengelernt habe, die ihren Rat bei Gott suchen, die sind anders. Den hört man zu, den kann man vertrauen. Man hört Weisheit daraus. Stärke und Sicherheit. Das gibt Hoffnung und Glaube. Und wir müssen aufpassen, bei wem wir Rat suchen. Er ist der starke Gott. Und ich finde es so cool, weil das ist ein Bibelvers, wo ganz klar drin steht, Jesus ist Gott. Und er ist nicht nur Gott, er ist der starke Gott. Und noch mehr sogar, er ist sogar der ewige Vater. Jesus ist auch der Vater. Und daran glaube ich. Jesus, der Vater und der Heilige Geist sind eins, sind eine Person für mich. Ist ein Gott. Und es ist so schön zu sehen, was für eine Macht hier ist. Der Ratgeber, der Heilige Geist, der starke Gott und Friedefürst, Jesus, der ewige Vater, der Vater. Mich haben schon mal Leute gefragt, warum betest du immer zu Jesus und nicht zum Vater oder nicht zum Heiligen Geist? Hat Jesus uns nicht gelehrt, wie wir beten sollen? Vater unser. Ja. Da kann ich nur sagen, ja, aber ich habe noch mehr von Jesus gehört und gelesen, wo Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Wer in meinem Namen bittet, der wird's bekommen. Nicht wer im Vaters Namen bittet. Wo Jesus gesagt hat, wer mich verherrlicht, verherrlicht den Vater. Wer mich ablehnt, lehnt den Vater ab. Ich erzähle nicht von mir, sondern von dem, was der Vater gibt. Und dann sehe ich einen Heiligen Geist. Warum soll ich zum Heiligen Geist beten? Der Heilige Geist lehrt mich, in Gottes Wort zu Jesus zu gucken und zu ihm zu gehen. Der Heilige Geist weist immer auf Jesus Christus. Nie auf sich oder auf irgendwas anderes. Das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. Also ist da der Heilige Geist Gott und Vater Gott, aber Jesus ist im Zentrum. Alles dreht sich um ihn. Und durch ihn erreiche ich alles. Nur in ihn werde ich vollkommen. Nur er stärkt mein Glauben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus suchen. Auch im Alltag. Jesus suchen in Gottes Wort. Jesus suchen im Gebet. Dass wir ihn preisen und verherrlichen. Weil er ist es, vor dem wir niederknien. Er ist es, vor dem wir unsere Krone, unseren Stephan hingeben. Unseren Siegeskranz. Er ist das. Dem im Endeffekt alles übergeben wurde. Dem wir verkauft sind, der uns erkauft hat. Und er ist der Friedefürst. Er ist der die Macht hat, Frieden zu geben und Frieden zu nehmen. Und ich finde es schön, dass er ein Reich aufbaut des Friedens. Dass er nicht ein Reich aufbaut der Korruption oder Monopol und alle müssen machen, ansonsten werden sie vernichtet, sondern er baut ein Reich auf des Friedens, wo selbst der Löwe und das Lamm Frieden miteinander halten. Wo es keinen Krieg mehr gibt, keine Zerstörung, keinen Kampf, keinen Neid, keine Wut, kein Zorn. Ich finde das so schön. Er Ein Leben in ihnen ist ein Leben in Frieden. So, glückselig sind die Friedenstifter, sagt Jesus. Ein Wort hat der Herr gegen Jakob gesandt. Jetzt geht es ums Gericht. Und es soll in Israel niederfallen. Das ganze Volk soll es erkennen. Ephraim und die Bewohner von Samaria, die im Stolz und Übermut des Herzens sagen, Ziegelsteine sind eingestürzt, wir aber wollen mit Quadern aufbauen. Maulbeerbäume wurden abgehauen. Na und? Wir wollen Zedern an ihre Stelle setzen. Zedern war der wertvollste Baum damals, der begehrteste. Doch der Herr hat die Feinde Rezins ihm überlegen gemacht und seinen Gegner aufgestachelt. Es kommen, ich glaube, 4 Gerichte, wenn ich es richtig verstanden habe, 4 Gründe, warum Gott das Gericht bringt über sein Volk. Und hier geht es nicht um die Heiden, sondern, nie vergessen, hier geht es um sein Volk. Also können wir das auch auf uns anwenden. Und Gott hat uns auch versprochen, ein Leben im Geist ist ein Leben voller Segen. Alles, was wir tun, gelingt uns. Aber ein Leben im Fleisch hier, in der Welt, das wird ein Fluch für uns. Weil Gott nun mal züchtigt, wen er liebt. Und hier sehen wir das erste große Problem des Herzens. Stolz und Übermut. Und Vers 8 am Ende. Sein Volk war stolz. Wir brauchen Gott nicht. Wir können das so schaffen. Übermut. Ich schaffe das allein. Auch ohne Gott. Ich kann das. Ich kann das sogar noch besser, sagen sie. Weil Gott sagte hier, ja, sie sagen, Ziegelsteine hat Gott eingestürzt durchs Gericht. Und dann nehmen wir halt Quader beim nächsten Mal. Die sind größer, halten mehr aus. Es ist viel besser, was wir machen, als das, was Gott macht. Maulbeerbäume hat Gott abgehauen. Wir nehmen Zedern. So, viel besser machen wir das. Und es ist dumm, oder? So dumm zu glauben, dass man es besser weiß als Gott. Und doch sehe ich das in mir in kleiner Form ab und zu, wo der Geist mich überführt und ich sehe, hätte ich mal gleich auf dich gehört, ne? So, wäre ich mal gehorsam gewesen oder ich wusste genau, was richtig war, aber ich habe es ausgeblendet mit Absicht, ne? Ich weiß, ich hätte dich da fragen sollen erstmal nach deinem Rat, aber ich habe es selbst entschieden, weil ich wusste, was du sagst, so ungefähr. Ne? So, die Situation, die ich bei mir kenne, so, wo ich merke, da bin ich stolz und übermütig. Da bin ich in einer Position, wo ich meine, ich schaffe das ohne Gott. Oder vielleicht sogar, wo ich denke, ich mach's besser. Ne? Das ist viel zu simpel, viel zu einfach. Ich kann es besser. Da sehe ich viel mehr Frucht, viel mehr rauskommen. Ne? Das sieht man oft, auch in Gemeinden. Aber das ist Torheit. Weil Gott hat gesagt, den Demütigen, den macht er groß. Ne? Aber den Hochmütigen, den demütigt er. Von daher ist es ein super Gesetz in Gottes Wort, demütig zu sein, kleiner zu werden, zu akzeptieren, dass man selber es von sich aus nicht kann. Und ich von mir aus kann eine Menge. Und ich von meiner Kraft und von meinen Talenten her, die Gott gegeben hat, so könnte ich einiges schaffen. Vielleicht sogar eine große Sekte aufbauen, wer weiß. Aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott macht in seiner kleinen Form. Weil im Endeffekt, egal wie viele Schätze hier unten auch sein mögen, so, wenn es nicht in Gottes Willen und nicht aus seiner Kraft und nicht zu seiner Ehre passiert ist, dann wird so eine Ewigkeit nicht keinen Bestand haben. So. Demütig zu sein, sich in die Brust zu schlagen, zu sagen, ja, ich brauche Jesus. Und nicht nur zur Errettung, sondern ich brauche dich auch, um den Weg hier zu gehen. So. Ich brauche deine Gnade. Ich bin angewiesen auf deine Gnade. Ich brauche das. Und es ist doch schön, dass Jesus sagt, wer sich demütigt, also das heißt, wer gottesfürchtig lebt, wer akzeptiert, dass Gott Gott ist, wer akzeptiert, dass Gott der Ratgeber ist und der Wegweiser und dass Gott der Tröster ist und dass er eifersüchtig ist und das verlangt, Der wird nicht auf dem Boden bleiben, sondern der wird groß werden. Und das ist so das Krasse zur Welt, dieser Unterschied. Vor der Welt muss ich mich oft vor Großen demütigen. Aber da bleibe ich unten liegen und werde nicht groß gemacht. Bei Gott ist genau andersrum. Je kleiner ich hier werde und je demütiger ich bin, desto höher und größer werde ich sein im Himmel. Wir sollen uns nicht demütigen, um klein zu bleiben, sondern wir sollen uns demütigen, damit Gott eine Chance hat, uns groß zu machen. Ja? Weil er will uns nicht klein haben. So. Und das ist doch was Schönes, oder? Das ist eine ganz neue Perspektive. So, ne? Für uns vielleicht nicht, aber ne? Für die Welt da draußen ist das schon. Ne? Das ist ein Geheimnis, das man erstmal verstehen lernen muss. So. Dass sich selbst klein zu machen und zu sagen, sich selbst dumm zu machen, wenn du es so willst, naiv zu machen und zu sagen, ja, das ist total naiv. Ne? So ein, aber na und? So ein, ich weiß, was dabei rauskommt. Weisheit und Frucht und Kraft und Größe. So ein, deswegen gehe ich gerne naiv und dumm durchs Leben in den Augen der Menschen, so ein, die meinen, alles verstehen zu müssen und alles zu analysieren und alles in der Hand haben, halten zu müssen. So ein, ich gehe lieber dumm durchs Leben und achte auf den Schritt, den ich gerade tun muss. Egal, ob ich weiß oder nicht, wie die nächsten Schritte klappen sollen. Da ist viel mehr Segen drin, weil ich erlebe Gott. Ist Torheit zu denken, dass man es besser kann als der Schöpfer. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in Gottes Wort bleiben und dass wir da festhalten. Das ist Gott hier. Das ist zwar nicht Gott, aber das sind seine Gedanken. Das ist das, was er sagt, was in Ewigkeit wird er so reden. Und deswegen, wenn irgendjemand, irgendein Mensch auf der Welt sagt, oh, das trifft nicht mehr zu, dann ist er ein Tor, narr, dumm, stolz und überheblich, weil er denkt, er weiß es besser als der Schöpfer selbst. So. Bei alledem, elf am Ende, hat sich sein Zorn nicht abgewandt. Seine Hand bleibt ausgestreckt. Das werden wir noch eins, zwei, drei, viermal lesen. Also Gott schickt ein Gericht und seine Hand bleibt ausgestreckt, so, aber sie drehen nicht um. So, sie verharren einfach in ihrem alten Gewand. Vers 12. Aber das Volk kehrt nicht um zu dem Herrn, zu dem, der schlägt, und sie suchen den Herrn der Herrscher nicht. So schade, oder? So viele Täler des Todesschattens, wo ich schon durch musste. Auf so lange Zeit manchmal, wo ich drauf gewartet habe. So ein, aber im Endeffekt lag es an mir. Gott hätte das viel schneller mich am liebsten auf den Berg gebracht. So viele Wüstenwanderungen, wo ich mich selbst bemitleidet habe. Ne? Aber ich weiß, irgendwann war ich an dem Punkt. So ein, und das ist Züchtigung. So ein, wo Gott uns einfach eine Grenze setzt und nicht zulässt, dass wir da drüber raus können. Sondern er leitet auf uns auf einen bestimmten Weg, der schwer ist. Und der wehtut vielleicht. So, wo wir verzichten müssen. Wo wir nicht aufgeben dürfen. So, ne? Wo wir müde sind und am liebsten aufgeben würden. So. Aber diese Zucht, diese Erziehung, so ein, im Endeffekt sehe ich jedes Mal, ich komme an den Punkt, wo ich umkehre, wo ich loslasse. Und an dem Punkt, wo ich wieder vor Gott knie und sage, ich möchte dich hören jetzt. Wo mein Herz sagt, ich suche dich jetzt. Wo ich mich ausstrecke und sage, ich brauche Kraft. Wo ich an dem Punkt bin, wo ich sage, ich möchte mehr als nur mich, ich bin unzufrieden mit mir. Ich möchte andere lieben und dienen. So. Ich möchte dich wieder im Zentrum haben jetzt. Und dann auf einmal bin ich auf dem Berg und alles ist wieder super. Du betest intensiv, du liest die Bibel intensiv, du betest intensiver an. So. Es liegt an unsere Herzen, weil sie so stolz und übermütig sind. Nicht an Gottes Herz. Und ich bin Gott dankbar, dass er so treu ist, auch in seiner Erziehung, in seiner Züchtigung. Weil er uns liebt. Weil er nicht zulässt, dass wir nochmal verloren gehen. Und wenn was nicht gleich klappt oder eine Antwort nicht gleich kommt, das ist Gnade, das ist Liebe. Das ist, weil Gott nicht will, dass wir noch tiefer sinken. Und wenn er Türen zumacht, obwohl er gesagt hat, Türen gehen auf, so ein die gehen auf, aber erst dann, wenn wir soweit sind, da durchzugehen. Ich bin Gott so dankbar dafür, dass er weiß, was ich brauche. Und ob ich sauer auf ihn bin oder nicht, es durchsetzt. Das, was mir gut tut. Deswegen können wir dankbar sein. Deswegen sagt Jakobus auch, seid dankbar, so freut euch, wenn ihr in Versuchungen steckt, in schweren Zeiten. In Anfechtung meine ich. Ne, in Druck. So, weil ihr wisst, was das Ende ist und warum die Versuchung da ist. Was im Endeffekt bedeutet auf gut Deutsch, hör auf zu jammern und dich selbst zu mitleiden und schwing deinen Arsch zu Gott. Aber das Volk kehrt nicht um zu dem, der schlägt, und sie suchen den Herrn, den Herrschern nicht. Darum wird der Herr von Israel Haupt und Schwanz abhauen, Palmzweig und Binse an einem Tag. Der Älteste und Angesehene ist das Haupt, also der Leiter. Ne? Und der Prophet, der Lügen lehrt, ist der Schwanz. Der Führer dieses Volkes sind Verführer geworden. Und die von ihnen Geführten sind verloren. Das, was Jesus zu den Hohepriestern gesagt hat und zu den Schriftgelehrten. Ne? Ihr seid blinde Führer. So, ihr leitet Blinde, obwohl ihr blind seid. Und ihr werdet alle beide in eine Grube fallen. Ja. Und das kann ich sehen. Und auch das muss uns bewusst sein. Und das muss angesprochen werden, dass Führer, die eigentlich geistlich leiten sollten, zu Verführern geworden sind, weil sie in andere Wege leiten. Ja. So dass Propheten, die eigentlich die Wahrheit sagen sollen, Gottes Wort, das, was er wirklich gerade sagt, Lügen reden, um zu gefallen. Ja. So, und auch das habe ich oft mitbekommen, auch bei Brüdern und Schwestern, die ich lieb habe. Die sagen, ich habe ein Bild im Namen Gottes. Ich habe gerade ein Bild bekommen. Die Prophetie ist nie eingetroffen. Eher das Gegenteil. So. Oder jemand, der kommt und sagt, Gottes Wille ist das und das, obwohl er gar nicht weiß, was gerade Gottes Wille ist in meinem Leben. Ja. Es gibt Dinge, die sind klar in der Bibel, okay, da können wir hundertprozentig sagen, Gottes Wille ist das. Weil er das nun mal sagt. Und dann gibt es viele Sachen, wo keiner von uns weiß, was Gottes Wille gerade ist für uns. Wo ich nicht kommen kann zu euch und sagen kann, wegen meiner Weisheit und Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe, wie er mich gelehrt hat, wo ich zu dir kommen kann und sagen kann, Gott hat mir das so gezeigt, das ist so für dich. Dann wäre ich ein Prophet, der lügt, weil ich mir anmaße, für Gott zu sprechen. Und auch da müssen wir vorsichtig sein, dass wenn wir leiten, und wir haben alle irgendwann mal zu leiten, geistlich, so dass wenn wir leiten, wir führen. Und ich habe so viele Pastoren getroffen, die mich zum Heulen gebracht haben, immer noch, wenn ich dran denke. So Pastoren, die nicht führen, also nicht vorangehen und ein Vorbild sind, sodass die anderen nachkommen können, sondern Hirten, die treiben. Ja. So, und wenn man ein Schaf treibt, dann geht es auseinander. Ne? Schafe müssen geführt werden. Da muss jemand vorangehen, den sie kennen, den sie vertrauen. Dann folgen sie. So, Rinder kann man treiben, die kann man nicht führen. So, ja. Und wenn du Schafe treibst, also zu was zwingst oder überredest, wozu sie noch nicht bereit sind, dann werden sie verführt, in verschiedene Richtungen geführt. So. Von da müssen wir auch aufpassen, dass wir Gott machen lassen, vertrauen, weil er ist der, der es sagen hat. So. Er ist der, der weiß. Und wenn er nichts zu sagen hat und uns nichts gibt, dann haben wir nichts zu sagen. Dann kann ich sagen, weiß ich nicht. Habe ich nichts zu sagen, aber ich bete für dich. Oder ich werde drüber nachdenken, drüber beten. Super wichtig, dass wir lieber unsere Demut behalten und unsere Klappe halten und nicht christlich tun. Und dass wir einander auch Zeit geben, zu wachsen. Ich von meiner Position als Pastor wünsche mir, dass sofort alles perfekt ist. Und bin unzufrieden, wenn es ewig dauert. Zum Beispiel laut anbeten, so ein bisschen mehr Charismatik oder sowas, ne? So will ich gerne sofort haben, so. Aber ich merke, ich kann es nicht. Ich kann das niemandem aufzwingen, ne? Und ich kann hier noch so abgehen, das bedeutet nicht, dass, ne? So, von daher muss ich da einfach demütig bleiben und sagen, du weißt, was dran ist und du kennst jedes Herz ja, ne? Vielleicht ist gerade anderes wichtig als das. Ich möchte gerne Tausende erreichen hier, sehen, dass Görlitz eine Erweckung hat. Und in Leipzig hatte ich so ein Blut, ich bin rausgegangen, habe jeden erzählt so, oder war keine Erweckung, obwohl ich so mit Inbrunst gebetet und evangelisiert habe. Und so viele Menschen, die gesagt haben, ja, irgendwie glaube ich das. So viele Menschen, mit denen ich gebetet habe, das Übergabegebet. So viele Menschen, mit denen ich geredet habe und die es erstmal von Gott gehört haben, einfach begeistert waren. So. Und trotzdem habe ich diese Erweckung nicht gesehen, wo ich frustriert war. Aber auch das ist ein Bereich, wo ich sagen muss, okay, dann ist das Gottes Ding. So, und ich muss demütig sein und sagen, okay, dann suche ich mir jetzt nicht neue Wege, um die Menschen zu verführen oder zu überreden, sondern ich vertraue einfach auf seinen Geist und auf sein Wirken. Ne? So wichtig, dass wir Gott führen lassen und dass wir selber gut führen. Darum freut sich Vers 16 auch der Herr nicht über seine auserwählten Krieger und hat kein Erbarmen mit seinen Waisen und Witwen, denn sie sind alle Frevler und Bösewichte und jeder Mund redet Torheit. Die Torheit ist nicht auf Gott zu hören. Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt, seine Hand bleibt ausgestreckt. Denn die Gottlosigkeit brennt wie ein Feuer. Dornen und Disteln frisst sie und die dichten Wälder zündet sie an, so dass Rauchsäulen emporwirbeln. Sind immer schöne Bilder, finde ich, zum so Propheten. Ja. Denn die Gottlosigkeit brennt wie ein Feuer. Und du darfst nicht vergessen, dass die Menschen hier leben nicht, sind gottlos, aber leben nicht gottlos. Ja. Das ist Gottes Volk hier, die Juden, die alle Feste feiern, die alle Rituale machen, die Gebete und die Psalmen singen, so, und die zum Gottesdiensten kommen, um Gottes Wort zu hören. Die sind nicht gottloses, die haben kein gottloses Leben, ne? Aber sie selber in ihrem Herzen sind halt gottlos, weil sie nicht zu Gott kommen und weil sie nicht nach Gott fragen und weil sie nicht von ihm empfangen wollen. Und auch das kenne ich meinem Herzen. Und wenn du dich unzufrieden fühlst oder leer irgendwann oder ausgesaugt, dann liegt es daran, dass du gottlos gerade bist. Und auch ich kann gerade gottlos sein, obwohl ich nicht ohne Gott bin. Gottlos bin ich dann, wenn ich ohne Gott lebe. So. Und Herr, ich bitte dich, dass du jetzt wach machst, so dass wir noch durchhalten hier. Vers 18. Durch den Zorn des Herrn ist das Land wie ausgebrannt. Und das Volk wie vom Feuer verzehrt. Keiner hat Mitleid mit den anderen. Jeder denkt nur an sich selbst. Man verschlingt zur Rechten, man bleibt hungrig. Man frisst zur Linken und wird nicht satt. Jeder frisst das Fleisch seines eigenen Arms. Manasse und Ephraim, den Manasse und diese beiden fallen über Juda her. Ja, bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt. Seine Hand bleibt ausgestreckt. Wehe dem, die ungerechte Gesetze erlassen und den Schreibern, die bedrückte Vorschriften schreiben, sowie womit sie die Armen und Rechtsweg verdrängen und den Unterdrückten meines Volkes ihr Recht rauben, damit die Witwen ihre Beute werden und sie die Waisen plündern können. Sich selbst über andere stellen, auf Kosten der anderen reich werden. Was wollt ihr tun am Tag der Rechtschaft und wenn der Sturm hereinbricht, der von ferne kommt? Ja, zu wem wollt ihr um Hilfe flehen und wo wollt ihr euren Reichtum lassen? Wer sich nicht mit den Gefangenen beugen will, der muss mit den Erschlagenen fallen. Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt, seine Hand bleibt ausgestreckt. Wehe Assyrien, der Rute meines Zorns, der in seiner Hand den Stock meines Grimms trägt. Gegen eine gottlose Nation werde ich ihn senden und gegen das Volk, dem ich zürne, will ich ihn aufbieten, damit er Beute macht und Raub holt und er es zertritt wie Kot auf der Kasse. Nicht Kasse, sondern Gasse. Er aber meint es nicht so und sein Herz denkt nicht so, sondern er nimmt sich vor, Völker umzubringen und auszurotten, und zwar nicht wenige. Denn er spricht, Sind nicht alle meine Fürsten Könige? Ist nicht Kalne wie Kargemisch, Hamad wie Arpad, Samaria wie Damaskus, wie meine Hand sich der Königreiche der Götzen bemächtigt hat, deren Götterbilder doch mächtiger waren als die von Jerusalem und Samaria? Und wo ich es mit Samaria und ihren Götzen gemacht habe, sollte ich es nicht auch mit Jerusalem und ihren Götzenbildern so machen? Ja. Zieht hier die Welt mit auf, so die heidnischen Völker ringsherum mit ihren Götzen und allem und bla. Und er sagt, wenn ich die Götzen klein gemacht habe, die falschen Götter, warum sollte ich es nicht mit euren Götzen tun? Nur weil ihr mein Volk seid? Sollte ich deswegen trotzdem euch einfach so anbeten lassen? Euer Fleisch oder eure Lüste oder eure Begierden, eure Ängste? Oder sollte ich das nämlich lieber ausbrennen und läutern, damit ich wieder eure Hoffnung bin, euer Schutz, euer Reichtum, eure Sicherheit? Und es wird geschehen, wenn einst der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat, so will ich Vergeltung üben an der Furcht des überheblichen Herzens des Königs von Assyrien und an den Trotz seiner hochfahrenden Augen. Haben wir gerade gelesen gehabt in den letzten Versen, dass sie sagen, ja, unsere Götzen sind mächtiger als der Gott in Israel. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo Gott einfach alles platt macht, wie eine Walze. Wo er ihren Hochmut und wo er ihre Überheblichkeit halt irgendwie eine Grenze setzt und zeigt so, tja, hast dich wohl doch geirrt. Ich bin mächtiger als all deine Götter. Denn er sprach, durch die Kraft meiner Hand habe ich es vollbracht. Und durch meine Weisheit. Denn ich bin klug. Ja, ich verrücke die Grenzen der Völker. Das sagen jetzt die Assyrer. Ne? Und Gottes Volk. Und ihre Vorräte plündere ich und stürze wie ein Starker die Thronenden hinab. Meine Hand hat nach dem Reichtum der Völker gegriffen, wie nach einem Vogelnest. Und wie man verlassene Eier zusammenrafft, ja, so habe ich die ganze Erde zusammengerafft. Und keiner war da, der mit den Flügeln schlug, den Schnabel aufsperrte und piepte. Siebenmal ich und meine. Das ist das Herz. Und ja, Gott hat zugelassen, hat sie als Stock, haben wir, glaube ich, gelesen, ne, benutzt. Oder als Werkzeug halt, um sein Volk zu züchtigen. Ne? Aber du siehst, wie das Werkzeug hier redet. Ne? Ich habe gemacht. Meine Kraft. Meine Stärke. Vers 15. Rühmt sich auch die Axt gegen den, der damit haut? Und auch das ist was, wo ich aufpassen muss in meinem Herzen. Ne? Dieser Hochmut, so diese für mich Ehre suchen. Ne? Das merke ich daran, wenn ich merke, hat schon lange keiner mehr Danke gesagt. Oder mein Dienst wird nicht wertgeschätzt. Ne? Ich mache und irgendwie meckern alle, dass ich es besser machen soll. Ja, dabei gebe ich mein Bestes. Und wo Leute verlangen, dass ich Wunder tue hier und dass alles meine Schuld ist, dass es so ist, wie es ist. Obwohl bei ihnen selber nicht mehr Frucht zu sehen ist in der Richtung. Ne? So, als ob ich die Gemeinde bin und ihr die Besucher. So, wir sind die Gemeinde. So, wir sind dafür verantwortlich, was hier passiert. So wie Paulus das den Hebräern lehrt und sie daran erinnert, hey, die Gemeinde bekommt Geistesgaben, nicht für sich, sondern für den ganzen Leib. Und da sitzt jemand in der Gemeinde und der hat die Gabe der Evangelisation. Der bringt die Menschen in die Gemeinde und erzählt von Jesus. So, da ist ein anderer und der hat die Heilung. Paulus redet da nicht von einer Person, vom Pastor, sondern von der ganzen Gemeinde, vom ganzen Leib. Und deswegen sagt er, es ist so wichtig, dass ihr euch ausstreckt nach diesen Geistesgaben. Jeder persönlich für sich. Dass ihr nicht wartet, dass der Pastor kommt und die Hand auflegt und sagt, du bist jetzt Kloputzer. So, sondern jeder persönlich ist verpflichtet, sich auszustrecken nach Geisteskrankheit. Das heißt, verpflichtet dazu, sich auszustrecken, ein Werkzeug Gottes zu sein. Zu sagen, ich möchte benutzt werden und ich strecke mich danach aus, benutzt zu werden, weil ich möchte nicht sinnlos leben, sondern ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Ich bin froh, dass alle meine Glieder noch willig sind, ihren Dienst zu tun. Wenn es blöd, wenn die Seite in dem Gesicht auf einmal sagt, ich habe keine Lust mehr, mich anzustrengen, ich lasse mich einfach fallen. Und stimmt so aus, nur eine Seite ist straff. Ne? So, ich bin froh, dass alles noch funktioniert. So. Und genauso ist es im Leib. Und Paulus sagt, da ist es wichtig, so, nicht für den Pastor oder nicht nur für die Gemeinde, für die Gemeinschaft so, oder für die Menschen da draußen, sondern ist doch wichtig für uns persönlich. Ja. So, damit wir brennen bleiben, damit wir abhängig bleiben von Gott. Damit wir selber was erleben und verändert werden können. Ja. Der faul wird, der träge wird, der meint, er tut schon genug mit seinem alltäglichen Leben. So, du kannst es beobachten, die Zeit vergeht und die Kraft Gottes und das Wirken Gottes und das Licht, so, das wird irgendwie dunkler, ne? So blasser. So. Die Themen sind mehr und mehr ich, Welt, 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 das. Weniger und weniger Sinn und Freude, Gott anzubeten oder sich hinzugeben. Ne? Und Gott wird weniger und weniger und schwächer, ne? Die Dinge der Welt stärker und stärker. Und so war das bei Gottes Volk auch. Und das ist eine Warnung für mich, so, weil sowas passiert schleppend. Das fängt ganz klein an. Ne? So, und wenn man nicht aufpasst, dann ist man in dieser Gottlosigkeit wieder, ne? In der Welt. Das trifft auch mich, das trifft uns alle. Und da müssen wir vorsichtig sein. Ne? So, wir sind Werkzeuge in Gottes Hand. Und er ist der, der die Axt nimmt. Und er ist der, der bestimmt, wohin die Axt gehen soll. Er ist der, der bestimmt, wie viel Kraft auf diesen Schlag reingehen soll. So, er ist der bestimmt, warum überhaupt die Axt treffen soll. Und er ist auch der bestimmt, was dann auf dem Boden liegt, so, was daraus werden soll. Und warum. Und ich als Axt brauche mir überhaupt keine Gedanken machen, gar nicht. So, ich muss einfach nur bereit sein, da sein, eine Axt sein. So, das sind ziemlich naiv. Aber so erlebt man Gott und seinen Willen. Das ist das demütige Herz. Das ist der, den Gott aufhebt und was Großes macht. Im Endeffekt, im Himmel ist alles ganz anders. Und doch das müssen wir sehen. Diese Herrlichkeit, von der man vorhin gelesen hat, die Herrschaft, die dann kommt. Dieser letzte Tag, den werden wir gleich noch sehen. Da sind wir keine Werkzeuge mehr. Da sind wir verendet. Da sind wir eine neue Schöpfung. Da ist Frieden da, da ist alles da. So, wir sind alle gleich und alle reich. Und uns geht's allen gut. Und wir preisen Gott nicht, weil er Gott ist, sondern wir preisen Gott, weil wir ihn einfach nur preisen wollen. Weil wir diese Herrlichkeit vor Augen haben und frei sind von uns. So. Aber wir werden, glaube ich, nicht nur den ganzen Tag dumm dastehen und sagen, Halleluja, Halleluja. So, ne? Und uns niederbeugen. 24 Stunden so, oder 36, wer weiß, wie viele Stunden der Tag dann hat. Vielleicht 1000 Stunden oder es wird gar nicht mehr Nacht. Ne? Aber wie es auch sein wird, werden voll sein. Aber die Zeit jetzt, diese Wanderschaft, diese kurze Arbeitszeit, die wir haben, so, die ist einfach nicht, das hier ist noch nicht Himmel auf Erden. Von daher ist ein Segen kein Fluch. Ein Segen, wenn ein Kind Gottes ernst meint und sagt, ich möchte alles erleben, was du mit mir hier vorhast. So, ne? Das Reichtum. Okay, jetzt werde ich mal weitermachen. Rühmt sich auch die Axt genau gegen den, der damit auch haut? Oder brüstet sich die Säge gegen den, der sie führt? Als ob der Stock den schwänge, der ihn aufhebt, als ob die Rute den erhöbe, der kein Holz ist. Darum wird der Herrscher, der Herr der Herrscher, unter die fetten Assyrer die Schwindsucht senden und unter seinen Edlen einen Brand anzünden wie Feuersglut. Und das Licht Israels wird zum Feuer werden, Jesus, und sein Heiliger zur Flamme. Die wird seine Dornen und Disteln an einem einzigen Tag verbrennen und verzehren. Der Tag, wo Jesus kommt und alles war's dann. Alles ist neu. Das große Gericht. Und er wird die Herrlichkeit seines Waldes und seines Fruchtgartens mit Stumpf und Stiel ausrotten, dass es sein wird, wie wenn ein Kranker dahinsiecht und der Überrest der Bäume seines Waldes wird zu zählen sein, so dass ein Knabe sie aufschreiben kann. Ach so, ich habe immer aufreiben heute. Das ist ja auch lustig. Also die ganze Macht wird so klein sein, die Zahl, so, dass ein kleiner Junge kommt und sie zählen kann. Wenn ich Pizzo sehe, der zählt bis 11 oder 12, vielleicht noch 13, wenn er Glück hat. Ja, so. Und es wird geschehen, an jedem Tag wird der Überrest Israels und das, was vom Haus Jakobs entkommen ist, sich nicht mehr auf den stützen, der ihn schlägt, sondern er wird sich in Wahrheit auf den Herrn verlassen, auf den Heiligen Israels. Ein Überrest wird sich bekehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Und die nächsten zwei Verse stehen in Römer 9, 27. Denn wenn dein Volk, o Israel, wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest von ihm sich bekehren. Denn Vertilgung ist beschlossen, der ein herflutet in Gerechtigkeit. Gottes Gericht ist zwar hart, aber es ist gerecht. Und ohne dieses Gericht gibt es im Himmel keine Gerechtigkeit. Denn ein Vertilgen, und zwar ein fest beschlossenes, wird der Herrscher, der Herr der Herrscher, inmitten der ganzen Erde ausführen. Deshalb spricht der Herrscher, der Herr der Herrscher: Du sollst mein Volk, das in Zion wohnt, fürchte dich nicht vor den Assyrern, das dich mit der Rute schlägt und seinen Stock gegen dich erhebt, nach der Weise Ägyptens. Denn nur noch eine ganz kleine Weile, so ist der Grimm vorüber und mein Zorn wendet sich zu ihrer Vernichtung. Jesus kommt, das erste Mal. Jesus ist gekommen und der Grimm und der Zorn Gottes ist vorübergegangen. Und auch wenn ich mich manchmal so fühle, so, dass Gott zornig ist oder grimmig, ne, stimmt das nicht mehr. Weil dank Jesus, dank seiner Gerechtigkeit, die wir tragen, lächelt er die ganze Zeit. Guckt freundlich und zufrieden und gütig auf uns herab. Und auch das verstehe ich absolut null die Bohne, echt. Keine Ahnung. Ich meine, ich verstehe das schon von Worten her, aber ich verstehe nicht, wie das abläuft. So, wie sein Herz da Jesus sieht. Ne? Aber dieses Zorngericht kommt nicht mehr über mich. Und das ist so schade, wenn ich die Christen sehe, die das noch nicht kapiert haben. Ne? Die das Gefühl haben, Gott ist immer zornig in ihrem Leben und grimmig noch. Ne? Das ist nur ein falscher Schritt und gleich kommt die Bestrafung. Ne? Das Gericht am Tag. So. Sind so gebunden noch im Alten, ne? In diesen Werken. So. Aber ja. Nee, Gott hat was anderes geplant, weil wir schaffen es ja nicht, ihm zu gefallen. Deswegen, von der Gerechtigkeit her, deswegen ist es schön, dass dieser Tag gekommen ist, für uns schon vor 2000 Jahren oder mehr, so, ne, wo jemand kommt, der diesen Grimm und diesen Zorn wegnimmt. So. Denn ein Vertilger, und zwar, oh nee, wo waren wir? Vers 26, danke. Und der Herr, der Herrscher, wird eine Geißel über ihn schwingen, wie er Midian schlug am Felsen Oreb. Gideon, die Geschichte. Und sein Stab wird über dem Meer sein, und zwar wie er ihn einst gegen Ägypten erhob. Die Geschichte von Mose, ne? Vers 26. So, Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird seine Last von den Schultern weichen und sein Joch von dem Hals. Ja, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung. Heiliger Geist, nur die Vergebung. Das ist so schön, oder? Alle, die ihr mühselig und beladen seid, so, kommt zu mir. Ich will euch erquicken. Jesus ist der diese Ketten gesprengt hat, diese Last weggenommen hat. So. Er ist das, der uns gesalbt hat mit seinem Geist und versiegelt. So. Er kommt über Ayat, zieht durch Mikron bei Michmas, legt er sein Gerät nieder. Sie ziehen durch den Engpass, Geba sei unser Nachtquartier. Rama erzittert, das Gibeah Sauls flieht. Schreie laut, du Tochter Gallim, horche auf, Laisha. Eilendes Anatot, mit Mena flieht, wie Bewohner Gibims suchen Zuflucht. Nee, die. Noch heute wird er sich in Noab aufstellen. Er wird seine Hand gegen den Berg der Tochter Zion schwingen, gegen die Höhe von Jerusalem. Das werden wir noch sehen. Das ist eine Geschichte mit Hiskia. Wurde bedrängt ganz groß und hat aber Gott geglaubt. Und dann hat Gott gerettet. Ne? Und die Liste, die hier ist, das wird die Route sein, wo der Feind nimmt, um schließlich am Ende dann zu Jerusalem zu kommen. So, werden wir noch alles sehen, kommt noch später. Siehe, jedenfalls ist auch genauso passiert. Siehe, da haut der Herrscher, der Herr der Herrscher, die Äste herunter mit dem furchtbar, mit die Äste herunter mit furchtbarer Gewalt. Die Hochgewachsenen werden abgehauen und die Erhabenen erniedrigt. Und er schlägt den dichten Wald mit dem Eisen nieder und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Gott bringt Rettung, egal wie mächtig der Feind auch ist. Und wir sehen hier wieder, wie oft in Jesaja so ein, wie dumm es ist, nicht auf Gott zu vertrauen. Wie dumm es ist, diesen Führer, diesen Messias abzulehnen. Wie dumm es ist, auf seine eigene Kraft und Schönheit zu vertrauen. So auf seine eigenen Möglichkeiten. Oder auf denen der Umgebung. Ne? Von dem, was geschaffen wurde. So. Das ist einfach nur töricht. Und da ist nur Niederlage. Und das ist auch ein Leben, das, auch wenn es gut gemeint ist, Gott nicht gut heißt. So, weil Gott hat ein Gebot gegeben. Liebe Gott wie dich selbst. Das heißt, gib dich Gott komplett hin, so wie du dich ja selber komplett hingibst. Ne? Also ich gebe mich mir selber gerne hin. Ne? Ich verbill mich gern oder sorg für meine Nöte. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und um mal zum Punkt zu kommen, ich weiß, und die Uhrzeit ist immer schwer, so Gerichte und so Krams. So, aber hat heute mal einen neuen Gedanken, so irgendwie, keine Ahnung, mal sehen, ob ich noch zusammenkriege. Aber ich muss so über Sünde nachdenken, ne? Und Jesus halt, der das weggenommen hat und seine Gerechtigkeit, die ich jetzt trage und Gottes Liebe und sein Fürspruch und dass er sieht, dass ich einfach ein Sünder bin und zu stolz und hochmütig und mich selbst mehr liebe als alles andere, ne? So, und trotzdem ist es sein Wille, mich zu retten. Da macht er es halt. Ne? So. Weil ich es nicht kann. Ne? Und diese Sünde, ne? So. Das war ja Stolz und Übermut im Garten Eden, warum es überhaupt zum Sündenfall kam. Ne? Du musst dich überlegen, warum sind denn diese ganzen Süchte da? Ne? Und für mich ist eine Sünde ist eine Befriedigung für eine Sucht, die da ist. Ne? Ist klar. So. Und ich muss es halt überlegen, so, und eigentlich ist es, weil der Mensch hungrig ist, ne? Und durstig. So. Und eigentlich ist es ein Hunger, ne? Diese Selbstsucht. So. Oder diese Gier oder Neid oder Hochmut und Stolz oder auch Zorn und Wut, ne? Das ist ja eine Befriedigung für sich selbst. Eigentlich ist Sünde doch nur Hunger, oder? Der Mensch ist hungrig, so draußen. Jeder Mensch, ob er gottlos lebt oder mit Gott. So, wir sind hungrig und wir wollen diesen Hunger stillen. Und, ne, und du sündigst und du bist danach immer noch hungrig. Ne? Kennt ihr das? Du stehst auf aus dem Bett und du trinkst was nachts oder so. Und manchmal bin ich so durstig, dass meine Lippen so trocken sind, ne, und mein ganzer Mundraum so trocken ist und ich trinke und trinke und es tut so gut, ne, während das Wasser fließt und dann nehme ich die Flasche weg und auf einmal ist wieder alles trocken, ne. Und ich trinke nochmal so, weil irgendwie fühle ich mich so durstig, ne. Manchmal trinke ich so viel, dass mein Bauch, ne, das richtig drückt von innen. Kennt ihr das? Wenn du zu viel getrunken hast, ne, aber trotzdem, obwohl ich so viel getrunken habe, bin ich noch durstig, ne. Manchmal ist es auch so, du frisst und frisst und frisst, ne, und du fühlst dich richtig elend. Kennt ihr vielleicht nicht, aber ja, Völlerei halt. Ne, du hast richtig gut gegessen. Aber könntest dann trotzdem noch was naschen, ne? So, du irgendwie dieser Hunger, ne? Und so ist es ja mit jeder Sünde, finde ich. Eigentlich ist es nur Hunger. Die Menschen sind hungrig und dieser Hunger, wir können ihn einfach nicht stillen. Das ist unmöglich. Und der Mensch ist durstig, ne? So durstig. Für mich ist dieser Durst, so dieser Wunsch nach Wissen, dieser Wunsch nach dieser Wahrheit, ne? So all das, was mit unserem Kopf und mit unserem Verstehen zu tun hat. Dieser Durst danach zu begreifen und zu erfahren und zu erfassen, ne? Jeder Mensch weiß, dass ihm was fehlt und wir sind durstig und wir füllen das mit allem Möglichen, ne? Und selbst die größten Philosophen oder Psychologen oder Geschichtsschreiber oder Geschichtenerfinder, ne, bleiben durstig, weil egal wie toll die Geschichte oder die Idee oder die Anwendung ist, es ist nicht vollkommen, es funktioniert nicht vollkommen, ne? Und so sagt Jesus, und da muss ich halt dran denken, und irgendwie habe ich das heute für mich so verstanden, was Jesus eigentlich meinte, was ich so in dem Blick halt nie gesehen habe, ne? Wo Jesus halt sagt, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, die bis ins ewige Leben quillt, ne? Dieses Wasser, der Heilige Geist, das wissen wir durch Jesus, ne? Und durch den Aposteln. Das Wasser, das er mir gibt, das nimmt diesen Durst raus. Warum? Weil der Heilige Geist Gottes, weil er die Wahrheit mich lehrt. Weil er mich reinführt in den Blick Gottes. Weil er mich reinführt in diese Ordnung, die der Schöpfer gegeben hat. Ne? Diese Ordnung, die er ist. Und du merkst doch, du gibst dich dem Wort hin, ne? Und du nimmst es an, und du merkst, was für eine Ordnung in dein Leben kommt und in deinen Kopf. Ne? Und selbst wenn du nicht mehr alles verstehst, hast du voll den Überblick. Ne? Das, was Gott sagt, was aus seinem Mund kommt, das heilt uns und das reinigt uns. Das ist ein Weg, den Gottes Wort uns gibt, den Gott uns geschenkt. Sein Gesetz. Ne? Es ist einfach eine Leitung, ein Weg, um heil zu werden, um gesund zu werden, um frei zu werden. Ein Weg, um klarzukommen. Und du merkst doch, du kommst zu Gott und du nimmst ihn an als dein Schöpfer und schon ist so eine Riesenlücke gefüllt, ne? So ein Durst, so eine Sehnsucht, die du hattest, die du nie stillen konntest. Und du nimmst ihn an und der Geist wohnt in dir und du bist zufrieden und satt in dem Moment, ne? Und wer in ihm bleibt, der bleibt doch satt und zufrieden. Ich möchte nicht mehr wissen, was Kant will oder was irgendein anderer von mir will. Ne? Ich will auch nicht wissen, was ihr hier lernt im Sozialstudium-Dings da. Ne? Mit wie man seine Kinder erzieht oder wie nicht. Weißt du? Weil es ist doch so schön, oder du kommst zu Gott und er reicht aus. Jede Frage meines Lebens, jede Entscheidung, die ich treffen muss, da steht eine Antwort im Gottes Wort. Da ist eine Wegweisung da. Er lehrt mich, wie ich die Kinder am besten erziehe. Und die Ordnung funktioniert. Er lehrt mich, wie Ehe funktioniert. Wie er, der Schöpfer, eine Ordnung geschaffen hat für Ehe. Er lehrt, wie die Ordnung in der Gemeinde ist. Er lehrt, wie gemacht werden muss. Weil das seine Ordnung ist. Er hat die programmiert in die Schöpfung, in unsere Herzen. Und wer sich dran hält an diese Ordnung, da funktioniert's. Ist so schön, ich bin nicht mehr durstig. Und nicht nur das, Jesus packt sogar eine Quelle rein in uns, so dass andere ihr Durst gestillt wird an uns. Ja. Diese Quelle, die überfließt, die ist ja dann nicht für mich, weil mein Durst ist ja gestillt, sondern ich bin Licht in dem Moment. So, ich gebe die Wahrheit Gottes und die Ordnung Gottes weiter an meinen Nächsten. Das ist Liebe. Herrlich. Und zum anderen hat Jesus ja auch gesagt, ich bin das Brot des Lebens und wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, dem wird niemals dürsten. Ne? Sondern ich bin das Brot des Lebens. Ja. Wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern. Und auch das ist doch, ne, diese Sieg über Sünde, die Bibel verspricht. Wenn ich in ihm bin, dann darf ich Sieg haben. Und dann merke ich, wo wirklich Nöte sind. Ne? Und keine Ahnung, seit ich mit Jesus gehe, ich habe mich komplett gedreht, so in meinen Wünschen und meinen, ne? Ich merke, alles ist noch da, was davor war. Würde Jesus jetzt gehen, wäre ich wieder der Alte. Und noch schlimmer vielleicht. So, aber ich merke, solange ich in ihm bin und mit ihm bin, verändere ich mich. Ne? Und da, wo ich früher hungrig nach war, das interessiert mich gar nicht mehr. Ne? So, dagegen wehre ich mich. Weil ich weiß, dass da nichts Gutes bei rauskommt. Das macht mich nicht satt. Das macht mich nur noch hungriger. Das bringt mir Schmerzen. Ne? So. Aber Jesus ist der unser Hunger stillt. Er ist der unsere Bedürfnisse stillen will. Ne? Er ist der uns die Sorgen nimmt. Er ist der uns die Ängste nimmt. Er ist der uns die Nöte nimmt. Und sie ersetzt mit sich und mit Ruhe. Und sagt, bleib entspannt. Ich sorge für alles. Wir machen heute Abend mal und Jesus hat noch gesagt, darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sag euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ja. Noch was, was uns satt macht. Das macht uns satt zur Gerechtigkeit. Das macht uns, nimmt unseren Durst und gibt uns Leben. Ne? Sein Blut, die Vergebung, so die Schuld, die wir haben, so diese Unfähigkeit, die wir haben, ne? Diese Völlerei, so die wir haben. So, aber trotzdem, wir nehmen sein Blut an und wir haben seine Gerechtigkeit. Und Gott lächelt wieder und der Zorn ist weg. Sein Fleisch. Ich esse sein Fleisch. Das bedeutet, ich trage ihn dann in mir. Das bedeutet, ich sage, dein Leben statt meins. Ich töte ihn. Schlachte ihn. Weil ich will, dass es mir gut geht. Und neben die Schmerzen und die Scham und die Schmach und die Demut, die Jesus da bringen muss, auf. Eine andere Wahl habe ich nicht. Und lass uns Abend mal feiern heute und drüber nachdenken, was wir haben. Ja. Und dass wir keinen Hunger mehr haben müssen und dass wir auch keinen Durst mehr haben müssen, sondern dass wir satt sein können. Ja. Wir müssen nur vertrauen in dem wir nachfolgen. Ja. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn gegeben hast. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du dich gegeben hast. Ich danke dafür, dass du unseren Hunger stillen willst und unseren Durst und was das wirklich satt macht und was das wirklich gut ist und rein und Herr, und wir wollen dich, Herr, wir wollen bei deiner Wahrheit bleiben und in dir befunden sein, wir wollen dir vertrauen und dir nachfolgen, wir wollen bei dir Rat suchen und Schutz, Trost und Leitung und Weisung, Herr, wir wollen naiv sein mit dir, aber trotzdem erwachsen werden. Und ich danke für diesen Weg und für diese Freiheit, dass wir nicht mehr mit diesen Hin und Her Fluch und Segen da drin sind, sondern dass du uns in den Segen gesetzt hast, so eine Verheißung, so ein Versprechen, so dass wir auf dem Weg nach Hause sind, dass wir versiegelt sind mit deinem Geist, dass nur du das lösen kannst. Und dass du für uns jetzt gerade baust und das. Ja. Und Herr, ich möchte nicht faul sein oder was verpassen. Ich möchte mich nicht selbst bemitleiden und bedauern, sondern ich will aufstehen und ich will das auch annehmen, so dass du einen Plan hast und dass du machst, was du willst, egal ob ich schwach bin oder nicht. So, ich will bereit sein, ich will benutzt werden, ich möchte ein Werkzeug in deiner heiligen Hand sein. Ja, und möchte froh sein mit dem, was gerade ist. Und wissen, dass du alles zu deiner Zeit machst. Ja, und ich danke dir dafür. Und das, ja, ich, so wie du dein Leib gegeben hast, möchte ich meinen Leib geben. Ich will mich selbst sterben. Ich will mich selbst verleugnen. Weil ich dich leben sehen will. Weil ich dich hören möchte. Weil du so viel kostbarer bist als alles, was ich hier kennengelernt habe. Ja, du bist wirklich wunderbar. Und alles, was du tust, ist wunderbar. Und alles, was du denkst und sagst, ist wunderbar für mich. Ja. Sogar all das Übel, all das Dreckige, all das Sündhafte, wenn du es berührst, wird es wunderbar. Ja. Das sehe ich an uns hier, an uns Menschen her. Bevor wir zu dir kommen, sind wir alles andere als wunderbar. Und dann kommen wir zu dir und werden wunderbarer wie du, ja, so reiner und gut und wohlgeruch. Nein, du bist wirklich stark. Unser Gott, unser Ratgeber, unser Vater, der in Ewigkeit unser Vater sein will und wird, der uns nicht aufgibt, der uns nicht ins Waisenheim steckt, so der, ja, ewig liebt. Ich danke für deine Treue, Herr, und auch für den Frieden, den du schenkst. Und ich freue mich auf den Frieden, den du schenken wirst für die Welt. Wenn es gerecht ist endlich und rein und gesund. Wenn alles in deiner Ordnung wieder ist und alles wieder harmoniert dann. Ja, bitte nimm dieses Chaos hier bald weg. Und komme, Herr Jesus. Ja. Dank dir. Amen. Ich kann mir den Abendmahl verteilen.